9 von 13 ursprünglich geplanten Batterie-Gigafactories in Deutschland, die sind bereits abgesagt. Und diejenigen, die noch gebaut werden, die dauern viel länger als noch vor Jahren geplant. Und in China, da fluten die Zellfabriken weiterhin den Markt und sorgen für ein neues Allzeittief der Zellpreise. Und nun habt ihr uns, liebes Publikum, gebeten, sprecht mal hart Tacheles beim Thema Batteriezellfertigung in und für Deutschland. Das haben wir heute gemacht und bleibt mal offen für einen vollkommen neuen Ansatz unserer Gesprächspartner, wie wir Deutsche die Batteriesouveränität eventuell doch noch erreichen könnten. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten bezüglich Batteriezellproduktion in Deutschland. Ihr sagt da draußen, Mensch, redet doch mal mehr Tacheles. Wie steht's denn jetzt um den Aufbau unserer Gigafactories hier in Deutschland? Und haltet doch bitte mal dieses Wischiwaschi zurück. Sagt doch ganz konkret, wie es um die Batterieindustrie in Deutschland bestellt ist. Und das machen wir wie immer mit zwei Experten.
Ja, und wir haben die perfekten Gäste dafür eingeladen, und zwar Dr. Michael Krauser und Simon Voss. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke. Guten Tag.
Herr Krauser, Sie sind Geschäftsführer beim Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien, kurz CLIP. Und Simon, du bist beratender Ingenieur für Batterietechnologie und Elektromobilität, warst ehemals Geschäftsführer des eLab an der RWTH Aachen und, worauf wir ein bisschen neidisch sind, fährst jetzt seit einiger Zeit mit einem Podcast-Bus durch Deutschland und Europa und guckst dir die gesamte Batterieindustrie an. Und da wirst du uns nachher auch noch ganz tolle Einblicke geben können. Herr Krauser, starten wir mal mit Ihnen in das Thema. Vor ein paar Jahren, da war hier ja in Deutschland eine regelrechte Aufbruchsstimmung, was die Batterieindustrie anging. Eher ehrlich gesagt auch im Podcast. Wir haben sehr, sehr viel darüber berichtet, über diese ganzen schönen neuen Gigafactories. Dann brachen allerdings in China die Preise für die Lithium-Ionen-Zellen ein. Northvolt ging pleite, haben wir alle miterlebt. Und aus diesen 13 geplanten europäischen Gigafactories, da sind nur 4 Großprojekte tatsächlich übrig geblieben. Nehmen Sie uns mal mit aus Ihrer Sicht, so durch Ihre Brille, wie schlimm steht es denn jetzt gerade wirklich so um die Batterieindustrie und Zellfertigung in Deutschland?
Aufbruchstimmung hat es sicherlich gegeben. Nachdem man gelernt hat, dass also mit der Elektromobilität irgendetwas da kommt, hat es viele Aktivitäten gegeben. Aber der lange Atem hat an vielen Stellen gefehlt und das ist schon sehr früh angefangen. Wenn Sie mal zurückgehen in die Jahre 2013, 15, 16 und schauen, da gab es in Kamenz in Sachsen einen Standort, der auch sehr schöne Zellen gebaut hat, die im Übrigen heute noch auf der Straße fahren. Aber das ist dann 2016 leider beendet worden. Und das ist die Litec bzw. die Litarion in Kamenz gewesen. Das war schon relativ betrüblich. Dann war natürlich der Wunsch und auch die Motivation von Staat und Industrie, da mehr zu machen. Da sind Dinge angeschoben worden, wenn Sie sich daran erinnern, an die IPCEI noch unter Altmaier und Sefcovic. Da ist gestartet worden, auch ein ganzes Ökosystem aufzubauen. Rausgekommen sind dann Dinge wie auch Northvolt, wie ACC, wie die Cellforce. Aber auch da sieht es genauso aus, wie es damals in Kamenz ausgesehen hat. Ne? Northvolt ist pleite. ACC wissen wir nicht, wie es weitergeht in Kaiserslautern und die Cellforce ist aufgegeben worden zunächst mal. Das heißt, es hat sicherlich eine Aufbruchsstimmung gegeben, aber richtig im Automotive-Bereich hat sich das Ganze bisher nicht realisieren lassen oder hat sich nicht realisiert. Das hat viele Gründe. Sie haben eins gesagt, die Preise aus China sind mal das eine. Ne? Also günstige Preise, extrem preiswerte Batteriezellen, die kaum für den Preis am Standort Deutschland oder am Standort Europa produziert werden können. Das ist nicht machbar. Das heißt also, die Wettbewerbsfähigkeit ist ein schwieriges Thema. Und vielleicht ist da auch ein Punkt, den man in der Vergangenheit vergessen hat. Wir haben immer wieder auf technologische Souveränität gezielt, um unabhängig zu werden. Und man hat aber da vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen, die Wettbewerbsfähigkeit. Wie werden wir mit den Zellfertigungen eigentlich wettbewerbsfähig? Und damit ist natürlich, wird es schwierig. Und das hat natürlich dann fatale Konsequenzen. Sie haben die eben gesagt, es gibt nur noch 4 Aktivitäten. Die PowerCo ist unterwegs, noch ein paar andere. Aber das bildet sich natürlich auf das gesamte Ökosystem ab. Uns ist wichtig, wenn man auch unter dem Aspekt Souveränität, Unabhängigkeit schaut, es reicht nicht, eine Zellfertigung zu haben. Das ist an manchen Stellen so die Vorstellung gewesen, aber bauen wir Zellen, dann sind wir unabhängig, weit gefehlt. Solange wie die Maschinen nicht in Deutschland oder in Europa produziert werden, verschiebt man nur die Abhängigkeit um eine Stufe. Dann kann man zwar Zellen bauen, aber die Maschinen und Anlagen, die wir dafür brauchen, kommen woanders her. Man hat die gleiche Abhängigkeit im Prinzip wie vorher. Das heißt, also, dieses Gesamtökosystem wird auch zu wenig betrachtet. In dem Ökosystem hat es dann frühzeitig schon viel Aufbruchstimmung tatsächlich gegeben. Wenn Sie sich anschauen, über viele Jahre der Anlagen- und Maschinenbau hat extrem investiert, um mithalten zu können. Aber auch da ist es so, die haben investiert, die haben auch tolle Anlagen. Also wir hatten jetzt auf dem Batterieforum, unserem Kongress Anfang des Jahres, Grob und Dürr da, die gezeigt haben, dass sie also in der Lage sind, Maschinen zu bauen, die durchaus in der Produktivität und im Betrieb günstiger sind als asiatische Mitwettbewerber. Aber denen fehlen die Referenzen. Sie können nicht zeigen in der Produktion, dass es geht, weil wir haben halt zu wenig Zellfertigung, wo sie eingesetzt werden. Das heißt, da hat es auch eine wirkliche Aufbruchstimmung gegeben, aber das steht jetzt auch so ein bisschen auf der Kippe. Sie werden auch gesehen haben, der eine oder andere hat sich zurückgezogen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sicherlich immer mal wieder eine Aufbruchstimmung gegeben. Das macht auch Sinn, denn die Bedeutung der Zellen für die Industrie ist weit größer oder für den Standort Deutschland ist weit größer als die Automobilindustrie. Wir schauen alle auf die Automobilindustrie und verlieren so ein bisschen dabei den Blick auf andere Industrien. Ich will zwei nennen, die wir im Moment stark auch nach außen, auch Richtung Politik adressieren. Das sicherheitskritische Infrastruktur. Und das zweite ist tatsächlich auch die Verteidigung. Die Verteidigung ist extrem mit all ihren Produkten, nicht nur Drohnen. Das geht runter in ganz einfache Anwendungsfelder, Funkgeräte, Nachtsichtgeräte, dann Drohnen natürlich, aber auch Schiffe, U-Boote sind angewiesen auf Zellen. Es wird zunehmend elektrifiziert. Und sie kriegen aber nichts aus Europa.
Verraten Sie mal vielleicht nicht zu viel. Wir werden ja am Ende dieses Talks genau über dieses Thema sprechen, nämlich wie erreichen wir die Unabhängigkeit von Europa, von Deutschland in Sachen Zellsouveränität. Ja, dann sagen Sie doch ganz kurz vielleicht mal in zwei Sätzen, reden wir hier tatsächlich in Deutschland noch von einem Aufbau der Batterieindustrie oder ist es jetzt irgendwie so eine Art Verwaltung, ein Stillstand, vielleicht sogar ein Rückschritt verglichen mit 3 Jahren?
Also ich sehe, dass es nicht einfach ist. Aber ich glaube, wenn wir wirklich wollen, und ich glaube, das fehlt an manchen Stellen, wenn wir wirklich wollen, haben wir alle Möglichkeiten in der Hand.
Dann will ich genau dieses Statement mal hinterfragen, ob das wirklich so ist. Herr Krauser, jetzt holen wir aber erstmal Simon ins Gespräch rein. Simon, gucken wir mal nur auf das letzte Jahr, 2025. Wie viele Gigawattstunden an Zellen fertigen wir denn schon in Deutschland? Und mal ganz Tacheles, welche Unternehmen können das überhaupt, Stand heute?
Es ist schwierig zu sagen, wie viele Zellen genau gefertigt wurde. Tesla beispielsweise als eine andere Gigafactory, die in Grünheide geplant war, hat ja aufgrund des IRAs beispielsweise die Produktion auch erstmal pausiert. Dort werden Anoden und dergleichen gefertigt, aber von ganzer Zellfertigung kann da noch nicht die Rede sein. Wir haben natürlich CATL in Arnstadt, im Erfurter Raum, die produzieren, da können wir jetzt drüber debattieren, ist das wirklich ein europäischer, deutscher Zellhersteller als solches? Ja, es ist am deutschen Standort. Die sind ungefähr bei 8 Gigawattstunden in der Produktion. Ob sie die auch erreichen, das müssen wir CATL selber fragen. Es gibt auf der großen Skala sonst keine großen Player, also die im letzten Jahr Kapazitäten produziert haben. Was aber, glaube ich, noch herausgestellt werden sollte, sind kleinere, insbesondere Non-Automotive-Hersteller und Entwickler, die die Technologie Souveränität hier sozusagen auch schrittweise aufbauen. Universal ist, denke ich, hier zu nennen, die für den Non-Automotive-Bereich Zellen bauen, insbesondere 21700er Zellen. Da reden wir im avisierten Maßstab von 1,5 Gigawattstunden, die die Anlage in Flintbek bereitstellen kann. Und die befinden sich immer auch im Ausbau. Können wir ja später nochmal drauf eingehen. Es gibt, wie gesagt, kleinere Pilotfertiger. EAS hat beispielsweise eine Pilotfertigung. Das sind aber keine Gigawattstunden, über die wir da sprechen. Das ist maximale Megawatt-Maßstab. So, und dann sind noch Kapazitäten wie die von V4 Smart zu nennen. Da sind wir aber auch im Megawatt-Bereich.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, geht's dir auch so? Auch als E-Autofahrer, da möchte man natürlich auch mal ganz spontan am Wochenende irgendwie wegfahren. Und ohne große Ladeplanung, da findest du dich dann ganz schnell auf der Autobahn wieder und wünschst dir nichts sehnlicher, als würde dir irgendjemand den Weg zum nächsten Schnelllader in Fahrtrichtung anzeigen. Möglichst unkompliziert, ohne große Recherche und vor allem ohne zu viel aufs Handy zu schauen.
Genau für diese Fahrten, also ungeplantes Schnellladen möglichst kostengünstig, da gibt's jetzt die App ABDC-Laden an der Autobahn. Und wer diese App mal benutzt hat, der wird sie lieben. ABDC hat nämlich eine Radarfunktion, mit der man alle umliegenden Schnellladepunkte in der 360-Grad-Ansicht direkt auf einen Blick hat. Auf dem Handy oder auf dem Fahrzeugdisplay.
Ja, also Daniel, ich gehöre ehrlich gesagt auch genau zu diesen Menschen, die jetzt keinen übermäßigen Bock auf Routenplanung haben. Ich will halt einfach losfahren können mit dem E-Auto und dann komme ich natürlich oft in diese Situation, meine Reichweite geht zur Neige und ich muss jetzt hier schnell laden. Und das bitte an Ladepunkten, die jetzt nicht zu teuer sind.
Ja, wenn auch dich da draußen dieser Tarifdschungel bei Ladeanbietern nervt, dann kannst du jetzt bei der ABDC-App ganz einfach deine präferierten Ladeanbieter auswählen. Diese werden dann allesamt auf einer Radarkarte angezeigt. Einmal einen Ladepunkt ausgewählt, zeigt dir die App dann immer den schnellsten Weg dorthin.
Liebes Publikum, die Entwickler der ABDC-App, die laden auch dich jetzt ganz herzlich ein, bei der Entwicklung der App mitzumachen. Lad sie dir gerne mal auf dein iPhone runter und probier sie aus. Die Ladepunkte sind stets aktualisiert und sogar offline in der App verfügbar, wenn die Internetverbindung zum Beispiel mal wieder hakt. Den Link zum Download, den findest du wie immer in den Shownotes.
Gibt es da vielleicht irgendwelche besonderen Sparten oder Branchen innerhalb dieser Batterieindustrie, die eigentlich sehr, sehr gut laufen, aber was man vielleicht hier gar nicht so richtig mitbekommt?
Also mit der Battery Expedition bin ich mit einem Fahrzeug, mit einem E-Fahrzeug tatsächlich, in einem großen E-Van, durch Europa unterwegs und versuche eben das zu verstehen. Also wie ist die Stimmungslage? Es ist sehr ernst. Also wenn ich überlege, so letzten Sommer, um die Sommer oder kurz nach der Sommerpause war die Stimmung extrem mies, weil keiner genau wusste, wie wird's weitergehen. Selbst die Einladungen, also von den Unternehmen, ich war ja mit sehr vielen im Austausch, wurden dann immer verhaltener, weil die Planungshorizonte immer diffuser wurden. Man wusste gar nicht genau, werden wir noch existieren. Und wenn ich jetzt die letzten 6 Monate rekapitulieren darf, ich würde sagen, das Stimmungsbild hält sich ein bisschen auf. Dieser Gartner-Cycle, ne, wer den vielleicht kennt. Ne, wir sind jetzt in diesem Valley ziemlich unten angekommen. Wir sind, glaube ich, schon so ein bisschen wieder auf dem aufsteigenden Ast. Gar nicht mal, weil wir schon konkret sehen, wie wir es machen können, sondern weil es immer klarer wird, auch unter Anbetracht der weltpolitischen Lage, dass es, um es mit Merkel zu zitieren, alternativlos ist.
Genau diese Schere habe ich eigentlich auch im Kopf. Einerseits wissen wir, marktwirtschaftlich Zellfertigung in Deutschland, in Europa, kannst du doch ehrlich gesagt vergessen. Und andererseits geopolitisch, strategisch mit China und den USA, wir müssen das machen. Aber wie wir das konkret machen, wie die Förderlandschaft aussieht und so, das besprechen wir genau in diesem Podcast. Simon, jetzt gehen wir mal in die einzelnen Sparten, in die einzelnen Industrie innerhalb der Batterie-Welt in Deutschland sozusagen rein. Sag doch mal, welche Sparten innerhalb der Branche findest du gerade attraktiv? Gibt es da irgendwelche Unternehmen, die du hervortun möchtest?
Ich bin da ein bisschen biased. Ich finde die gesamte Batterieindustrie extrem attraktiv. Deshalb habe ich ja auch lange daran geforscht und befinde mich ja weiter in der Industrie. Das so als eigene Note. Aber du hast recht, es gibt verschiedene Bereiche, denen geht es besser als anderen. Wenn wir zum Beispiel die digitalen Dinge anschauen, ne, die Software-Dienstleister, die jetzt zum Beispiel Battery Monitoring machen, also diese großen BESS-Systeme, dann ist das ein ganz gutes Businessmodell, weil die können ihre Dienste natürlich auch sehr gut im Ausland, wo Batterietechnologie ja schon ein bisschen akzeptierter ist als in Deutschland, anbieten. Für die Großlinienhersteller, jetzt Grupp und Dürr, da ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die eben als ihren Kunden den europäischen Markt halt auch im Visier haben und das eben auch vom Wertesystem sehr gut zusammenpasst eigentlich. Ne, wir bauen auf hohe Qualität, wir bauen auf vernetzte, automatisierte Systeme, die eben auch lange halten. Die sind aber natürlich im CapEx auch teurer. Das heißt, da ist es ein bisschen kritischer, würde ich sagen gerade. Aber wenn wir auf die kleineren Hersteller schauen, was Pilotanlagen angeht zum Beispiel, da gibt es Hersteller, die durchaus auch erfolgreich ins Ausland exportieren. Ich war jüngst bei einem Hersteller in Italien, bei Digatron Systems. Ja, die haben gute Auftragsbücher und exportieren auch viele der Anlagen ins globale Ausland. Kurz vor Weihnachten war ich bei VC Battery in Lübeck im Norden Deutschlands. Ja, die sind Champion im Bereich der 3D-Röntgenaufnahme von Batteriezellen, Inline. Ja, und können alles, was sonst auf der Welt da ist, um Längen gerade schlagen. Ja, wir sind wirklich gut aufgestellt. Und ich war beeindruckt, auch für wie viele Formate sie das machen können, prismatische Zellen, Rundzellen. Aber natürlich fragen alle bei denen an. Ja, jeder will von denen profitieren. Und das ist gleichzeitig eine Chance, aber auch eine Gefahr, die ich sehe. Ja, weil wenn die ausländischen Konzerne, insbesondere die gegenwärtig führenden Zellhersteller, die ersten Kunden sind, dann sind die auch wieder die ersten, die von dieser Innovation profitieren. Und das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-System, in dem wir uns gerade befinden.
Ich hänge die ganze Zeit bei diesem Gedanken, die ganze Batterie-Ökosphäre, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, also das Ökosystem Batterie in Deutschland und in Europa, das funktioniert am Ende, ich glaube, da sind wir uns einig, ja doch nur mit einer großen Zellfertigung. Alles andere sind dann halt Nischen, sind dann Hidden Champions, die toll sind, aber tatsächlich groß skalieren mit vielen Arbeitsplätzen, mit viel Kapital, funktioniert das eigentlich nicht. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wenn man die Batterieforschung als Kopf sieht, dann funktioniert das auch heute schon. Wenn man die Batteriezellfertigung als Kopf sieht, dann haben wir keinen Kopf und damit auch keine Strategie, Herr Krauser. Würden Sie mir da widersprechen?
Das ist richtig. Ich glaube, uns fehlt eine Strategie. Sicherlich, die Zellfertigung ist das zentrale Element, wo viele drauf einliefern. Aber sie müssen dann halt wirtschaftlich hinten die OEM dran haben, die ihn auch abnehmen. Eine große Zellfertigung wird man brauchen. Ja, da bin ich bei Ihnen. Um langfristig auch führend oder zumindest wettbewerbsfähig zu sein, brauchen Sie große Zahlen. Schauen Sie sich den Forschungsetat von CATL, ich glaube 2024, an. Der lag bei 2 Milliarden. Mal gucken Sie sich mal hier in Deutschland die Forschungsförderung an, dann wissen Sie, wie die Verhältnisse sind. Alleine die aus dem Unternehmen nehmen 2 Milliarden da rein. Das heißt, die sind jederzeit in irgendwelchen neuen Themenfeldern auch unterwegs. Eine Strategie brauchen wir, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. An manchen Stellen muss ein Upscaling erfolgen, bei den anderen müssen Referenzprojekte daherkommen an Zellfertigung und Erfahrung. Wir sind mit den Verbänden VCI, VDA, VDMA und ZVEI dabei, genau das zu machen. Eine Strategie zu entwickeln, zu beschreiben, wie alle Industrien dahin gebracht werden können, welche staatlichen und industriellen Maßnahmen es braucht, um dieses Ziel zu erreichen.
Aber dann lassen Sie uns doch gerade nochmal den Ist-Zustand jetzt von diesen einzelnen Industrien anschauen, weil Sie haben jetzt schon beide die Maschinenbauer hervorgehoben, das haben wir hier in diesem Podcast auch schon getan. Die sind eigentlich ganz gut aufgestellt, da fehlt eben jetzt sozusagen die Zellfertigung, um dann eben diese Erfahrungen dann auch weiter zu sammeln und die Technologie noch weiter zu entwickeln. Aber wenn wir jetzt mal auf den Modul- und Packbau schauen, wie sieht's denn da aus, Herr Krauser?
Das machen die Automobilhersteller selber. Also gerade ab Zelle wieder aufwärts sieht die Welt wieder sehr, sehr gut aus. Da ist eigentlich alles vorhanden oder vieles vorhanden. Bis zur Zelle ist schwierig.
Was sich aber gegenwärtig auch abzeichnet, ist auch in diesen Bereichen eine Wanderung Richtung Osten. Also wir hatten vorhin kurz Polen erwähnt, weil dort auch insbesondere die Energiepreise günstiger sind. Und das sollten wir eben, wenn wir auf den Standort Deutschland schauen, auch berücksichtigen, dass sich dort Trends abzeichnen. Und die Unternehmergespräche, die ich auf dieser Tour habe, die kommen ganz oft auch zu dem Punkt Energiekosten.
Es besteht ein extrem starker globaler Wettbewerb. Das sind junge Pflänzchen, die sich also wirklich gegen richtige Ursträucher, Riesenbüsche durchsetzen müssen. Das heißt, die Situation für diese Industrie, die sich erst entwickelt bei diesem globalen Wettbewerb, ist es ungleich schwerer als für eine große etablierte Industrie, sich gegen Wettbewerber zu stemmen. Da sind die ganz traditionellen Dinge, die da mit reinspielen, die hier fast alle angehen. Das haben wir ja schon gesagt, die Energiepreise, die Lohnkosten und auch die Bürokratie. Die haben hier nochmal deutlicher, stärkeres Gewicht, eben weil der Wettbewerbsdruck, der globale, hier viel, viel größer ist. Wir brauchen Konstanz. Das ist das Nächste, was uns hier fehlt. Der Aufbau, auch was wir mit der Strategieplanung sehen, ist, bis sie wirklich wettbewerbsfähig sind, vergehen 10 Jahre. bis sie also mit den Ausschussraten auch so weit runter die Erfahrung haben. Sie brauchen dieses große System, aber es braucht halt bis dahin. Wenn Sie die Erwartung haben, das Ganze in 2-3 Jahren bestimmt zu haben, ist die Enttäuschung groß und man baut ab. Und das haben wir häufig genug gesehen. Das ist immer ein Fehler. Und diese 10 Jahre noch Einsatz dazu bedeutet aber auch, wenn man es gemeinschaftlich, und es wird nur gemeinschaftlich zwischen Industrie und Regierung gehen, wenn man 10 Jahre das betreibt, das sind 3 Legislaturperioden. Eins der großen Hemmnisse oder eins der Hemmnisse dabei, wenn Sie sich ACC mal anschauen, sind auch unterschiedliche politische Aussagen, was Technologieoffenheit angeht oder was das Aus des sogenannten Verbrennerverbots angeht, wo dann die Sorge natürlich da ist, es entwickelt sich kein Markt, warum soll ich investieren? Das hat der CEO von ACC relativ konkret auch sehr deutlich in der Presse gesagt.
Die Zellpreise, die sind im letzten Jahr in China nochmal gesunken auf ein Allzeittief, auf jetzt 74 US-Dollar pro Kilowattstunde LFP-Zelle. Die Packpreise sind irgendwie bei 108 US-Dollar pro Kilowattstunde LFP-Pack. Seien wir mal ehrlich, das sind ja Preise, da können wir doch in Deutschland sowieso nichts aufbauen. Mercedes oder BMW beispielsweise, die sind natürlich total froh, dass das nichts mehr kostet, weil dann ist ja ein bisschen Marge drin im Modul- und Packbau. Aber offensichtlich investieren die jetzt mit Ausnahme von PowerCo nicht in eigene Zellfertigung. Wahrscheinlich, weil es sich auch gar nicht mehr rentiert. Insofern müssen wir doch da jetzt gar nicht mehr abwarten und denen mehr Zeit geben, weil die Marktwirtschaftlichkeit ist nicht gegeben aus meiner Sicht. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht gleich über Förderung und andere Ökosysteme reden, weil hier wird keine Zellfertigung unter den Bedingungen entstehen, weil es sich nicht lohnt. Entschuldigung.
Sie haben nicht ganz Unrecht. Und an der Stelle ist auch jetzt wieder die Frage, welche staatlichen Maßnahmen muss es denn geben und wie ist die Realität? Ist die Realität wirklich so, dass die reinen Produktionskosten in Asien genau die sind, die hier wiedergegeben werden? Sind es Preise, die einfach durch Überkapazitäten entstehen im Moment im asiatischen Raum? Da gibt es Überkapazitäten, auch der Bedarf in China ist nicht mehr gar so groß, aber die Unternehmen sind aufgebaut. Auf der anderen Seite ist aber auch abzusehen, dass das nicht mehr ewig so weitergehen kann, weil die Unternehmen auch in China, die jetzt die Überkapazitäten auch machen, werden nicht mehr wirtschaftlich rentabel arbeiten und irgendwann wird sich auch ein Staat nicht leisten können, die noch alle zu subventionieren. Die Konsequenz wird sein, die Zellproduktionslandschaft in China wird sich konsolidieren. Ich weiß nicht, auf wie viele, aber auf wenige. Und dann ist da eigentlich davon auszugehen, dass der Preis auch wieder steigt. Diesen Punkt aber abzuwarten, wäre natürlich sehr ungünstig. Genau das ist ja auch eigentlich ein Argument, auch was die EU sieht. Die EU plant ja eine Zellversorgung in Europa durch europäische Unternehmen von 90% bis 2030. Das ist mal eine Hausnummer. Und da komme ich auch wieder nochmal zurück zu den kritischen Infrastruktur und zu der Verteidigung. Ich meine, wir erleben im Moment den nächsten Krieg im Iran. Die Straße von Hormuz ist gesperrt. Wir hatten sowas mit dem Suezkanal auch schon mal. Was ist denn, wenn die Schiffe mit den Zellen nicht mehr durchkommen? Dann haben hier, und das war während der Zeit, haben hier Produktion auch ein zellfertiger Bereich gestanden. Das heißt also, es gibt eine Notwendigkeit, einfach um den Standort zu sichern, eine eigene Zellfertigung zu haben. Nicht eine wohlgemerkt, sondern doch eine ganze Anzahl, um Europa dann mit den Industrien zu versorgen.
Simon, glaubst du auch, dass die Zellpreise in Zukunft da wieder teurer werden? Wie beurteilst du das? Ist es wirklich sinnvoll, in Europa eine Zellindustrie aufzubauen, die mehr oder weniger strategischer Natur ist, nur dafür da, im Notfall dann irgendwie einzuspringen? Wie kann das denn überhaupt wirtschaftlich funktionieren?
Die Frage ist, ist die Wirtschaftlichkeit die erste Metrik, auf die wir achten müssen? Wir haben das ja eben oder kurz angerissen, also aus einer produktionstechnischen Perspektive, ich möchte das jetzt, das soll jetzt nicht falsch klingen, ne? Aber Batterietechnologie ist an sich keine Rocket Science und sie ist handelbar. Ne? Das zeigen die asiatischen Mitbewerber ja auch. Wir sind in der Vergangenheit technologisch stark gewesen im Automobilsektor, wir haben Autos in die Welt exportiert. So, das heißt, ich würde schon davon ausgehen, dass wir in der Zukunft auch das Know-how aufbauen, im Wettbewerb kompetitive Zellen zu liefern. So, das ist aber nicht das Argument, mit dem ich ins Rennen gehen würde. Denn wenn wir eben die globalpolitischen Dynamiken uns anschauen, wir hatten jetzt gerade den Konflikt im Iran angesprochen, es gibt ja aber auch noch viel handfestere Indizien, die zeigen, dass wir uns nicht auf diese Supply Chain komplett verlassen können. Wir haben vom Ministry of Commerce in China letztes Jahr eben Restriktionen in Bezug auf Materialien gesehen, aber auch in Bezug auf Produktions- und Prozesstechnologie. So, das war auch ein, wie man im Englischen sagen würde, Flexing zwischen China und USA zu einem gewissen Grad. Aber sie demonstrieren auch, dass sie es können und auch bereit sind zu tun. Jetzt sind auch Teile dieser Beschränkung wieder aufgehoben. Aber das sind Signale und die sollte man meiner Meinung nach ernst nehmen. Das heißt, wir sollten uns eher nicht die Frage stellen, ist es für uns wirtschaftlich? Weil das ist die Frage, die die ganze Zeit im Raum steht, sondern können wir es uns leisten in Europa? Können wir jetzt, so früh es geht, investieren oder machen wir uns weiter abhängig und kaufen dann im Ausland ein und geben unser Geld, solange wir es noch können, eben dorthin?
Aber die meisten europäischen Autobauer, die geben doch genau auf diese Problematik eine ganz andere Antwort. Nämlich eben, dass China vielleicht irgendwie da nicht mehr exportiert oder dass es da Schwierigkeiten gibt, wenn beispielsweise Taiwan angegriffen wird. Da sagen die, naja, wir sind natürlich da divers aufgestellt mit unseren Lieferketten und dann beziehen wir unsere Zellen halt einfach aus Japan oder aus Südkorea.
Naja, aber 80% globalen Marktanteile in China hat und alleine 40% ungefähr den CATL liefert, würde ich das mal so ein bisschen in Frage stellen, wenn jetzt plötzlich alle den Koreanern und Japanern Zellen beziehen möchten. Von daher mag sein, dass das funktioniert. Ich möchte da noch kurz anmerken, das Interesse der Automobilkonzerne ist ja auch ein globales. Und ich glaube, so sollten wir verstehen, dass die Automobilbranche, die OEMs, die sind auch alle Aktienkonzerne, die haben Quartalsberichte abzuliefern, wo entsprechende Dividenden auch ausgeschüttet werden müssen. Da kannst du nur so und so lange in die Zukunft planen. PowerCo und VW haben das gemacht. Von ursprünglich 40 Gigawattstunden sind wir jetzt noch 20 sozusagen in der realen Planung. Und das Investment wird aber auch weiter gekappt. Also das ist ein enges Rennen.
Herr Krauser, gibt es denn irgendwelche anderen Industrien, die Ihnen jetzt neben der Batterie einfallen, wo man genau das in Europa gemacht hat, jetzt mal abgesehen von Rüstung, wo man gesagt hat, wir versuchen hier einen geschützten Markt irgendwie zu etablieren, damit wir diese Technologien auch wirklich dann vor Ort haben, falls mal irgendwas passiert?
Also jetzt aus dem Kopf heraus weiß ich da nichts, muss ich ehrlich sagen. Also das Einzige, was mir da tatsächlich einfällt, ist also, aber das ist lange her, sind tatsächlich auch Batterien, wo man sagt, also wir haben einen Bedarf und wir möchten den auch gerne gesichert verfügbar haben. Und da ist schon von staatlicher Seite der ein oder andere Zellhersteller in der Vergangenheit wirklich auch unterstützt worden, dass man gezielt eingekauft hat, um sich diese Sicherheit zu halten. Die ist nicht ganz unbedeutend. Und das gilt also nicht nur für Deutschland, für die Armee, sondern es gilt für komplett Europa, es gilt aber auch für die NATO. Das heißt also, die Regierung ist sicherlich gefordert, Maßnahmen zu finden, wo sich ein Investment in eine wirklich sehr, sehr teure Technologie auch lohnt. Das wäre eine der Maßnahmen, die wirklich der Staat ergreifen müsste, wo wir auch am Überlegen sind, was ist da geeignet oder welche Wege gibt's. Wenn sich die Amerikaner anschauen mit dem Inflation Reduction Act, ich glaube, die haben da einen ganz guten Weg gefunden. Irgendwie so ein Konstrukt wird man sicherlich finden müssen, um diesen Markt der Batteriezellen zu schützen.
Das heißt, ganz konkret fordern Sie eigentlich auch Zölle auf Batteriezellen dann?
Ja, ich bin da vorsichtig mit den Forderungen. Wir sind da noch voll in der Diskussion. Diese Strategie, was ich eingangs sagte, die wir entwickeln gemeinsam mit den Verbänden, muss mit allen abgestimmt werden. Da gibt es sicherlich auf Zölle und Einzelelemente sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu.
Also da waren ja mal, also auf elektrischen Fahrzeugen, die aus dem Ausland importiert wurden, waren modellabhängig entsprechend Zölle drauf. Jetzt hat die EU das Ganze versucht zu kippen, auch im Austausch mit der Welthandelsorganisation und China, da jetzt eben keine Zölle mehr zu nehmen, sondern, und damit kommen wir jetzt ja in so eine neue Phase dieses politischen Austausches zwischen den Kontinenten, dem Local Content. Also zu sagen, wir gehen nicht auf Zölle, sondern wir versuchen über Local Content Requirements eine entsprechende Incentivierung aufzubauen, dass sich hier Batterieproduktion lohnt. Und da bin ich sehr gespannt, weil das ist eine ganz große Stellschraube, also eine Riesenstellschraube, für den entsprechenden Batteriemarkt, den wir haben ja vorhin, das war ja auch die Frage von euch beiden, wie groß ist denn der ganze Markt in diesem Non-Automotive-Bereich, ne? Wenn wir jetzt Defense nehmen, wenn wir Aviation, also Luftfahrt oder die Marinesysteme oder eben auch, wie Herr Krause angemerkt hatte, Industrial Mobility, also Industriemobilität in jeglicher Form, da sind wir in Europa im einstelligen Gigawatt-Maßstab. So, wenn wir jetzt aber eine Local-Content-Schraube drehen und sagen 20%, vielleicht sogar 30%. Da sind wir plötzlich wieder im zwei-, vielleicht sogar dreistelligen Gigawatt-Maßstab, die das sichert. Und damit schaffen wir dann auch wieder einen Leitmarkt. Das heißt, die nächsten 2 Monate, die werden wirklich spannend.
Wir würden uns absichern, indem wir die Welt zu uns einladen und die Chinesen würden wie in Erfurt mit Cat-L bei uns produzieren. Und wir würden uns sozusagen absichern für den Fall, dass wir mal abgeschnitten sind von Importen.
Die unterschiedlichen Industrien bewerten Local-Content-Regeln sehr unterschiedlich. Also gerade die Automobilindustrie ist kein Freund vom Local-Content. Aber der Staat hätte die Möglichkeit, im Bereich der kritischen Infrastruktur und der Verteidigung Local-Content-Regeln vorzugeben. Local-Content-Regeln würden dann aber auch, könnten beispielsweise bedeuten, dass die gesamte Wertschöpfungskette, die die Zellen produziert, europäisch sein muss. Oder zu 80% europäisch sein muss, dass sie damit die Abhängigkeiten aushebeln. Das könnte man machen in den Bereichen, wo der Staat direkten Einfluss drauf hat. In dem Moment, wo sie einen Local Content generieren, der das europäische Zusammenwirken stärkt, wie gesagt, könnten sie eine Zellfertigung erreichen, die so ähnlich wie bei der Cellforce nahezu ausschließlich aus europäischen Komponenten besteht beziehungsweise europäische Lieferanten hat. Der Staat kann auch Ankerkunde sein. Ja, auch damit schafft er einen Markt. Und das ist auch genau in diesen beiden Feldern, hätte er einen direkten Einfluss darauf, das zu gestalten. Herr Voss hat ebenfalls recht, der Bereich im militärischen und im wehrtechnischen Bereich ist klein.
Also wir reden da von Megawattstunden, ne? Vielleicht mal kurz, um das einzuordnen. Also wahrscheinlich so 200 Megawattstunden.
Ein klein wenig besser sieht es in der sicherheitskritischen Infrastruktur aus. Aber wenn Sie da die politischen Diskussionen um Speicherung in den Netzen verfolgen, sieht es natürlich auch schwierig aus. Aber da hätte man auch die Möglichkeit zu sagen, Local Content, was weiß ich, 80% von den Speichern, die da eingesetzt werden, kommen aus Deutschland oder müssen aus Deutschland kommen. Da hätte man Möglichkeiten, einen Markt zu schaffen.
Wollen wir an dieser Stelle auch mal über Gewinnerprodukte und Projekte sprechen? Und zwar haben wir in diesem Podcast des Öfteren auch natürlich über Natrium-Ionen-Batterien gesprochen. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, nennt sich Moll-Batterien. Die wollen eine Gigafactory für Natrium-Ionen-Batterien in Franken aufbauen. Simon, kannst du ganz kurz mal zusammenfassen, was ist denn jetzt hier klassisch anders? Und vielleicht setzt auch du die ein oder andere Hoffnung jetzt auf solche Unternehmen, die komplett frei von diesen ganzen sozusagen staatlich subventionierten Fördergeldern irgendwie versuchen, jetzt hier mal Starterbatterien frei im Markt zugänglich und zwar auch geopolitisch komplett abhängig mit Natrium-Ionen-Batterien hier in Deutschland aufbauen. Was ist da der Unterschied?
Ich habe das Gefühl, alle suchen immer nach der Befreiungslösung, also die uns jetzt sozusagen endlich durchatmen lässt und sagen, oh, da gehen wir jetzt hin und dann haben wir es geschafft. Naja, das ist halt ernstes Business, die Batterieindustrie. Ich hatte ja als übergreifenden Wortlaut gegeben, die Situation ist ernst und das spiegeln auch die Unternehmer in der Industrie. Ne? Und das gleiche Bild zeigt sich halt auch, wenn wir jetzt auf Natrium-Ionen schauen. Ja, es hat Potenzial, aber es ist nach wie vor sehr ernst. Also ein Unternehmen wie CATL mit 2 Milliarden Investment, natürlich schauen die sich alle Technologien an, die dort am Horizont sind und haben mit der Nextra-Batterie, die auf der Preußisch-Weiß-Technologie basiert, auch bereits ein Produkt am Markt. Das bedeutet, in China werden gegenwärtig 95% der weltweiten Natrium-Ionen-Batterien produziert. So, das ist erstmal Fakt. Das heißt, wir laufen dem auch wieder hinterher. Das muss man so sehen. Aber wenn man das Ganze von einer Systemperspektive anschaut, was die Supply Chain angeht, so könnte sich eben auch dort eine Diversifizierung zeichnen.
Dann darf ich an dieser Stelle von einem weiteren Thema nicht ablenken, was uns in der Forschung betrifft. Natürlich fragt ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kriegt so viel Geld für eure Forschung. Ihr gebt das aus für Festkörperbatterieforschung, Lithium-Ionen-Batterien in verschiedenster Couleur, Natrium-Ionen-Batterien. Und das sendet ihr alles sozusagen Open Access in die Welt raus. Und wer nutzt es? Jedenfalls keine deutschen und keine europäischen Unternehmen. Herr Krause, ist an diesem Vorurteil irgendwas dran? Ich glaube ja, oder?
Also ich glaube nicht, dass das alles so nahtlos ins Ausland verfrachtet wird und da auf goldenen Boden fällt. Man muss fairerweise dazu sagen, dass manche Nationen halt einen anderen Umgang mit dem Umsetzen von Erfindung von Neuerungen, beispielsweise auch mit Start-ups, pflegen, als wir das tun. Das Risiko hier in ein Start-up zu investieren, ist immer noch ungeheuerlich. Auch da gibt es mittlerweile eine tolle, wachsende Community von Unternehmen. Also es wächst gerade im Batteriebereich sehr, sehr gut. Aber das ist eine Schwierigkeit. Aber ich glaube nicht, dass wir da so schlecht aufgestellt sind, wie man allgemein glaubt.
Simon, ich glaube, du siehst das anders, oder? Du siehst da doch einen großen Handlungsbedarf bei diesem Forschungstransfer.
Ja, wir müssen was tun, meiner Meinung nach. Und wir müssen dafür sorgen, dass jetzt beispielsweise, wenn wir SIP.de als Beispiel nehmen, dass da jetzt möglichst schnell konkrete Lösungen halt dann generiert werden. Und die Frage, wie das gelingen kann, können wir auch gerne nochmal ein paar Ideen austauschen. Aber ich sehe da auf jeden Fall Beschleunigungsbedarf. So, die Möglichkeiten sind da, die Motivation auch. Aber vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen neu erfinden und ein bisschen weiterdenken.
Dann fragen wir doch einfach mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich dazu zu beteiligen. Ja, liebes Publikum, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Wege ihr da als realistisch seht. Vielleicht seht es mir mal ein bisschen nach, dass ich hier heute so negativ auftrete. Ich vertrete hier tatsächlich nur die Kommentare, die mir von euch Hörerinnen und Hörern zugetragen wurden. Das sind ja tatsächlich relativ ernste Themen.
Lass uns mal kurz auf die Thematiken eingehen. Also was sind die Probleme, die wir meiner Meinung nach lösen sollten? Und Patrick, so wie du jetzt den bösen Kopf hier sozusagen aus Publikumssicht eingenommen hast, so möchte ich eben auch die Perspektive der Unternehmer wiedergeben, bei denen ich vor Ort war. Fangen wir mal mit dem Verständnis an, in dem wir sind. So, wir sind in Europa ein zusammenhängendes System, wir sind ein Netzwerk. So, sind wir wirklich ein operativ zusammenarbeitendes Netzwerk? Oder haben wir das auf dem Papier auch in den Forschungsprojekten, aber real in dem, was dann in den Markt kommt, gibt's da eben diese Kluften. Also wir haben dieses berühmte Valley of Death. Auf Forschungsseite arbeiten wir alle super zusammen, aber dann in der Überführung der Technologie hapert's dann oftmals ein bisschen. Das mag einerseits an dem VC-Volumen liegen, also dem Venture Capital, das Risiko, das Wagniskapital, um es deutsch auszudrücken, was beispielsweise in den USA, wenn wir es mit Europa vergleichen, um ein Fünffaches höher ist. Ne? Deutschland ist von Europa ein Zehntel. Also da sind wir bei vielleicht 10 Milliarden Euro, die real im Raum stehen, um dann wirklich Technologiedurchbrüche zu finanzieren. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir gemeinsam in Europa in diesem Ökosystem eine Technologie entwickeln, da möchte ich jetzt eben das Beispiel der Trockenbeschichtung aufgreifen und jetzt mal auf Deutschland schauen. Also wer in Deutschland macht denn gerade was im Bereich Trockenbeschichtung? Ich war jetzt jüngst beim Fraunhofer IWS, hatte dort eine Aufnahme in Kooperation mit einem Rein- und Trockenraumhersteller, ULT in dem Fall, die mir eben aufgezeigt haben, wie die Kompetenzen dort zusammengreifen. Ne? Kooperation funktioniert gut. So, aber beispielsweise entwickelt Saueressig auch die gleiche Technologie, Cellforce, was ja Porsche gehört und derzeit ebenfalls in der Schwebe ist, entwickelt auch Trockenbeschichtung. Universal ebenfalls, und die waren ja auch bei euch im Podcast und werden vermutlich 27 schon für ihre neue Gigafactory damit produktionsreif sein. Das ist auf jeden Fall, was ich mit Stefan Permian jüngst ausgetauscht habe. So, jetzt ist aber die Frage, wenn ich diese Unternehmer frage, arbeitet ihr aktiv zusammen? So, ja, wir haben schon miteinander geredet, aber wie schaffen wir das? Und oftmals sind das erstmal Vertrauenspunkte, dass man das wirklich das Gefühl hat, okay, wir können offen miteinander reden, dass das Know-how nicht gleich abfließt. Aber das macht es wiederum so schwierig, weil das keine klaren, definierten Strukturen sind, in denen wir da arbeiten können. Und wo Gefahr ist, da zieht man sich zurück. Und das sehen wir eben in Europa. Wir haben eben nicht diesen großen Schirm über uns, nämlich den chinesischen Staat, der sagt, wie beispielsweise in der Festkörperbranche, Batterieindustrie, wo der Staat einfach gesagt hat, ihr arbeitet jetzt alle zusammen, ob ihr wollt oder nicht. Und die haben eben sogar CATL dazu bewegt, in diesem Cluster in China mitzuarbeiten. Und ja, wir sind eine Demokratie, aber wir müssen dahin kommen, dass da eine größere Beteiligung auch auf politischer Seite ist, keine Vorgaben zu machen, aber zu incentivieren. Und das eben auf operativerer Ebene, als es meiner Meinung nach in den bestehenden Clustern über Deutschland und Europa verteilt, beispielsweise im Bereich der Trockenbeschichtung passiert. Weil wir haben richtig viel Know-how. Das kann gelingen, aber wir müssen es koordinieren. Und dafür brauchen wir eine Instanz, die das tun kann.
Herr Krauser, müssen wir die Verantwortung hier wieder auf die Politik abschieben, wie jetzt in Simons Vorschlag? Oder ist das nicht eigentlich auch die Eigenverantwortung der Industrie, da dann aus solchen Projekten auch tatsächlich was rauszuholen und was zu machen?
Ich glaube, der Forschungstransfer ist gar nicht so sehr unser Problem. Industrialisierung ist unser Problem. Wie machen wir überhaupt irgendetwas groß? Wie entwickeln wir jetzt überhaupt die Industrie? Wenn ich die Industrie habe, ist die angewiesen darauf, neue Produkte und neue Verfahren, neue Methoden zu lernen. Da wird der Transfer garantiert beschleunigt. Aber ich bräuchte erstmal die Industrie, die läuft. Schauen Sie sich mal das Netzwerk von CATL an. Was da an Unternehmen drumherum ist, da ist alles drin, vom Anlagenmaschinenbau, von der Chemie bis zum Mining. Da sind die OEM global alle mit eingebunden. Die bilden ein Netzwerk, das sich selber auch trägt und verstärkt. Und das ist wie ein Schwamm für neue Ideen. Natrium-Ionen ist ein gutes Beispiel dafür. Das haben wir versucht halt mit dem SIPDE auch schon mal zumindest mal vorzubauen. Da kommt aber jetzt auch der zweite Punkt. Es ist nicht so, dass da nichts bei rauskommt. Und es ist auch nicht so, dass es kein Interesse gibt. Aber der Schritt zur Industrialisierung ist der, der viel Geld kostet. Bei den Marktbedingungen, wie sie heute sind, Herr Voss hat es richtig gesagt, CATL produziert mittlerweile Natrium-Ionen-Batterien, einige andere sind auch auf der Strecke, da sind schon wieder Kunden da. Es gibt eine interessante Untersuchung von, weil wir immer denken, wir kommen so mit der nächsten Generation oder mit dem nächsten System und dann überrollen wir alles. Es gibt eine interessante Untersuchung von Stanford, Mead und FFB gemeinsam, die mal beschrieben haben, wie die Industrien profitieren davon, dass sie schon was können in dem Feld. Also alleine über die Produktionserfahrung. Die erobern auch relativ zügig und zeitnah neue. Hätte man jetzt dieses Ökosystem, wird es automatisch direkt in die Sachen reinlaufen. Aber dafür müssen wir das erstmal industrialisieren und aufbauen.
Ich sehe hier auf jeden Fall ein Kundenthema, dass wir es schaffen müssen, auf dieser großen Skala einen Kunden zu finden, der bereit ist, mehr Kilowatt oder mehr Euros pro Kilowattstunde zu bezahlen, als es die Automotives und andere rein wirtschaftlich agierende Unternehmen derzeit machen. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Ich packe das jetzt mal unter so einen Hashtag und würde das gerne mal den Märzspeicher nennen. Aus meiner Perspektive, das, was ich eben auch in den Unternehmergesprächen gespiegelt sehe, es fehlt das politische Interesse auf einer gewissen Ebene. Batterie ist kein politisch heißes Thema. Und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, und das ist hoffentlich auch unsere Aufgabe hier als mit dem Clip als Verband, Daniel Patrick mit eurem Podcast und ich vielleicht auch ein bisschen in meiner Kampagne, auch mit dazu beizutragen, dass wir eine gewisse Politisierung dieser Technologie halt hinbekommen, dass sie politisch interessant wird und die politischen Führungskräfte unseres Landes wirklich ein Interesse haben, ihren Namen letztendlich auf diese Speichersysteme zu kleben, ja? um aufzuzeigen, wir bringen dieses Land voran, weil Batterie ist nach wie vor auf der Produzentenseite als auch auf der Konsumentenseite der Schlüssel, der moderne Technologie ermöglicht. So, und damit kommen wir eben zu dem Punkt zurück, nämlich dieses Leitmarks, dieser Möglichkeit, einen großskaligen Kunden zu definieren, der eben auch Sicherheit gibt über die nächsten, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, nicht 1, 2, 3 Jahre, sondern 10, 20 Jahre. Weil es ist ein Riesenunterfangen, diese Industrie aufzubauen. Und das muss verstanden werden. Wir dürfen einerseits, haben wir die Aktienkonzerne im Automotive-Bereich, die globales Interesse haben und eben quartalsweise drauf schauen, wo sie die Profite machen können. Und andererseits haben wir in der Politik Legislaturperioden, die eben auch im 4-Jahres-Turnus vorausschauen. Und wir müssen die Verantwortung als gesamte Gesellschaft übernehmen, das Ganze als riesenstrategisches Thema zu begreifen. Ansonsten werden wir uns dort in Abhängigkeiten begeben. Und wie ich das vorhin auch gesagt hatte, diese Einkäufe eben im Ausland platzieren. Und das ist das Geld, was wir eigentlich für Investitionen im Inland gebrauchen können.
Um Forschung und Entwicklung in dem Maße, wie der Wettbewerber es tut, zu betreiben, brauchen Sie einen größeren Markt. Aber das kann der zweite Schritt sein. Man lernt in dem ersten Markt mit kritischer Infrastruktur, Werttechnik, die Lernkurve zu durchlaufen mit allem Trauer, die man da erlebt. Und steigt zu einem gewissen Punkt in die Lernkurve für die Produktion EV oder Elektromobilität ein, die auf einem höheren Plateau startet und einen steileren Verlauf hat. Also wird man das Ziel erreichen. Das, was Sie sagen mit den Perioden, gilt für Industrie und Politik genauso. Das sehen wir auch. Es muss ein Commitment letzten Endes gehen, das über 10, 15 Jahre geht. Anders wird es auch nicht funktionieren, um die Investoren zu gewinnen. Und dieses Commitment sieht man, dass sowas funktionieren kann an Dänemark. Die haben in den 80er Jahren beschlossen, dass man aussteigen möchte aus der Öl- und Gasversorgung und Alternativen dazu zu finden. Und da haben sich seit den 80er Jahren alle Regierungen auch dran gehalten und beteiligt. Also gehen tut das schon. Ob das in Deutschland gelingt, weiß ich nicht. Aber man sollte es versuchen, muss es versuchen, weil das wäre der Weg. Man braucht diese Verlässlichkeit über die lange Strecke. Es ist ein Marathon, kein Sprint.
Liebes Publikum, Sie merken, mir brummt komplett der Schädel. Ich habe heute hier festgestellt, es gibt multiple Problematiken beim Thema Aufbau der Zellfertigung in Deutschland. Angefangen, dass die Chinesen die Zellen so billig auf den Weltmarkt bringen, dass wir im Prinzip ja, uns die Hände gebunden sind. Wir haben wenig Kapital, Risikokapital von Seiten der großen Konzerne, die tatsächlich chinesische Zellen dafür nutzen, ihre E-Autos zu verkaufen. Das gilt aber auch für andere Branchen. Gleichzeitig haben wir die Probleme, irgendwie hier die Forschungstransfers, die Projekte richtig auf die Straße zu bringen. Wir publizieren hochkarätige Grundlagenforschung tatsächlich in alle Welt, sodass alle da ja in den Genuss kommen, das auch sozusagen in Produkte zu überführen. Und gleichzeitig ist es komplett neu für uns, jetzt irgendwie einen Leitmarkt zu definieren, der irre teuer ist, der natürlich auch nicht traditionell die marktwirtschaftliche Innovation herausbringen kann, weil wir sind einfach an marktwirtschaftliche Gegebenheiten ja gewöhnt, jetzt tatsächlich irgendeinen Markt zu definieren für Batterien. Nebenbei könnte das ja auch für Halbleiter, für künstliche Intelligenz oder andere Produkte passieren, der losgelöst ist von marktwirtschaftlichen Bedingungen. Für mich komplett unvorstellbar, bin ich ehrlich.
Ich verstehe deinen Punkt vollkommen und das ist intuitiv, das ist auch nicht wirtschaftlich, das darf man ja also per Definition. Aber wir müssen eben das als Investition begreifen und deshalb hatte ich ja den Zeithorizont einmal gerade gegeben. Und wenn wir diese Investition über diese Jahre abschreiben, dann ist es eine tragbare Investition. Und wenn wir eben, wir haben jetzt heute sehr viel über China gesprochen, wenn wir wieder drüber schauen, dort gibt es die 5-Jahrespläne und die gibt es jetzt gerade, die gibt es aber auch die nächsten und die gibt es danach auch schon, die sind definiert.
Ganz, ganz wichtig, liebes Publikum, jetzt allerletzter Statement von mir, ich habe natürlich keine Lösung. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich sage, das wird nicht kommen. Ich glaube, wir brauchen diese Art von Überlegung, weil es ist ja keine Lösung, was wir hier präsentieren oder ich sag mal, wir laufen jetzt ja gerade in die Entwicklung rein, weil wir da uns nicht mit beschäftigt haben bisher mit solcher Art von Lösung. Insofern vielen, vielen Dank, Simon Voss von BetterE und Dr. Michael Krauser von Caleb. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt noch Ideen haben, wie man diesen Batteriesektor in Deutschland voranbringen kann, wie man vielleicht die Zellfertigung irgendwie doch ermöglichen könnte, das Ganze marktwirtschaftlich oder nicht marktwirtschaftlich hier bei uns aufstellen könnte, dann sind wir sehr, sehr dankbar. Kommentieren Sie gerne in der Kommentarspalte unter dem Podcast. Viele Grüße, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Ciao.